Morgen erstmal zum 4. Advent. Ich sage auch was zu Weihnachten heute. Ich möchte das Ganze aber ein bisschen weiter fassen, dass wir mal so ein bisschen so einen Überblick bekommen von dem Heilsplan Gottes. Prophetische Rede, die gibt es in unserer Zeit, aber die verbriefte prophetische Rede Gottes, die haben wir hier in unserem Wort, in der Bibel. Und die ist verbrieft, also die ist gewiss, da können wir uns drauf stellen, da können wir uns drauf verlassen. In der Bibel stehen jede Menge Prophetien. Ich glaube, das ist das einzige Buch, was so zugepackt ist mit Prophetien, also Dinge, die vorausgesagt werden und die in der Zukunft geschehen werden. Und es gibt eben Tage der Erfüllung, wo wir das sehen, was das, was geschrieben wird, auch in Erfüllung geht. Dass wir sehen, okay, das ist vor 700 Jahren und 2000 Jahren gesagt worden, mit 700 vor Christus. Irgendwie vor 3000 Jahren gesagt worden und es erfüllt sich im Moment oder in verschiedenen Dingen. Gott offenbart sein Handeln durch prophetische Rede, sagt er selber. Ich möchte das Ganze jetzt mal anhand eines Bauunternehmens mal darstellen. Der Uni wird dann jetzt gleich eigentlich prädestiniert für dies, was ich jetzt gerade vortrage, weil der kennt sich damit genau aus. Ich bin ja nur ein Laie, also Uli, bitte verzeih mir, wenn ich das nicht schon ganz richtig mache. Ich habe da keine Gedanken gemacht. Also, wenn man jetzt so ein öffentliches Gebäude baut, dann wird erstmal der Bedarf geklärt. Was muss das Gebäude können oder warum, was will man damit machen. Und warum muss es überhaupt gebaut werden? Dann gibt es ein Lastenheft für die Bedürfnisse, wie groß muss das Ding sein, wie viel, wenn ich jetzt eine Schule sage, wie viele Klassenräume muss das haben, wie groß muss die Aula sein, Sitzplätze und so weiter. Da wird eine ganze Menge, glaube ich, erstmal so an Bedarf geklärt. Dann kommt die Planung, dann kommen Entwürfe, Bauzeichnungen. Die Statik muss berechnet werden. Letztendlich müssen die Kosten überschlagen werden, wenn man das ganze Bauvorhaben so auf dem Tisch hat. Dann weiß man auch, wie viel Kubikmeter umgebauter Raum ist das und so weiter. Dann muss das Ganze auch noch finanziert werden. Wer bezahlt das Ganze? Woher kommen die Gelder? Brauche ich Gebühren? Brauche ich Sponsoren? Kommt das von Bunden, Ländern und so weiter? Das muss alles erstmal geklärt werden, bevor man überhaupt anfängt. Dann wird so ein Bauplan erstellt oder ein Zeitplan erstellt. Da wird dann erstmal ein Baubeginn festgelegt, Zeitpläne für die einzelnen Bauabschnitte. Und dann wird auch festgelegt, wann soll das Ganze denn fertig sein. Das wird so ungefähr kalkuliert. Wann wird das fertig sein? Wann wird das ganze Objekt seinem eigentlichen Sinn übergeben? Wann wird das in Betrieb genommen? Dann, wenn das abgeschlossen ist, das Plan dann abgeschlossen, dann kommt der Baubeginn. Das ist dann meistens so recht öffentlich. Und wird dann so der erste Spatenstich gemacht. Da ist dann die Presse gegenwärtig und so weiter und dann stehen die ganzen Herren in den Anzügen mit ihren Schippen da und Provisor das stechen die dann so in den Boden rein und das wird fotografiert und das wird dann auch mit Festreden begleitet. Das Ganze ist dann sehr feierlich. Und das sind eigentlich noch nicht die Arbeiten. Ne? Das ist so der symbolische erste Spatenstich. Dann beginnen die Bauarbeiten und die dauern oft sehr, sehr lange. Da ist richtig Arbeit gefragt. Das ist ein langer Prozess. Dann gibt es auch Baupläne für die Bauarbeiter, die müssen ja auch vor Ort gucken können, wie muss ich das denn alles machen. Ne? Kennt ihr unseren Bauplan? Das ist unser Bauplan. Die Bibel. Die Arbeiter vor Ort. Dann kommt irgendwann die Fertigstellung und die Einweihung. Der Bau wird dann mit Leben gefüllt, Bestimmung zugeführt. Oder seine Bestimmung zugeführt. Dann kommen die Klassen da rein und die Lehrer und ja, wenn es dann eine alte Schule ist, dann wird unterrichtet. Die jungen Menschen werden unterrichtet und können dann zur Schule gehen. Soweit. Aber jetzt haben wir erstmal vom Bedarf bis fertig. Uli, passt das ungefähr?
Ungefähr, ja.
Ungefähr. Okay. Uli, sehr gnädig. Vielen Dank. Und ist natürlich ein hinkendes Beispiel, das Ganze. Aber ich möchte das mal übertragen auf Gottes Plan, auf Gottes Heilplan mit den Menschen. Ich möchte das mal versuchen, anhand der Bibel ein bisschen auszuloten, wie Gott das Ganze sieht oder wie wir das übertragen können, damit wir das nachvollziehen können. Weil Gott ist logisch. So wie die Menschen das machen, hat auch was mit Logik zu tun. Und wir sind eben Geschöpfe von dem Schöpfer. Wir lernen von unserem Schöpfer. Von daher wird es auch nicht so ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich möchte die erste Bibelstelle lesen. Da geht es jetzt um den Bedarf klären. 1. Mose 3, 6 bis 9 möchte ich da lesen. Da geht es um Adam und Eva. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Da ist eine Beziehung zerbrochen. Adam und Eva gingen mit Gott durchs Paradies. Die haben sich unterhalten, die haben sich gut verstanden und die haben Beziehungen gehabt. Und jetzt ist was in dem Leben eingetreten, die haben der Schlange vertraut, die haben nicht auf Gott gehört, sondern auf den Verführer und sie merken auf einmal, jetzt ist was anderes. Wir sind nackt, wir müssen uns verstecken, wir sind nicht mehr gut vor Gott. Adam versteckt sich vor Gott, er fürchtet sich und er braucht Adam Hilfe, Adam und Eva. Da ist der Zweck, der Bedarf für diesen Bau. Warum Gott überhaupt einen Rettungsplan aufstellt. Warum muss er das überhaupt machen? Gott will die Beziehung wieder in Ordnung bringen. Er möchte dieses paradiesische Konstrukt wiederherstellen für den Menschen. Wir sind da rausgefallen. Die nächste Stelle ist in Ezekiel. Da sagt Gott, wie er das machen will. Ezekiel 36, 26 und 27. Jetzt sagt Gott hier, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was mir auffällt, und in den folgenden Versen ist das noch ein paar Mal, Gott sagt, ich will. Ich will. Ich will euch verändern. Ich will das, was euch hindert, mit mir zusammen zu sein, will ich euch wegnehmen. Und möchte das einsetzen, damit wir wieder Kontakt haben. Ich will euer steinernes Herz, das verhärtete Herz, will ich euch wegnehmen. Ich will euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt eigentlich nichts anderes wie, ich möchte gerne dein Ego auf deinen Lebensthron wegnehmen und ich möchte mich selber da draufsetzen. Das Fleisch am Herz, das kommt von Jesus. Das kostet natürlich. Wir müssen was aufgeben. Wir müssen unser Ego aufgeben. Das hat einen Preis. Aber nirgendwo gibt es mehr Freiheit als in der Abhängigkeit Gottes. Das darf ich schon mal vorab sagen. Gott will, er steht zu mir. Er will. Das heißt, Gott ist der Schirmherr dieses Baus. Er will dieses Bauvorhaben umsetzen. Er will. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Planung. Da möchte ich im Matthäus 1, Vers 21 und folgende lesen. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, also Maria, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Jesaja 7, Vers 14 steht das, das ist also 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben worden, auch eine Prophetie, 700 Jahre vorher. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, du sollst Gott mit uns. Gott mit uns. Diese Jungfrauengeburt wurde 700 Jahre vor Jesus prophezeit. Eine Prophezeiung. Und hier, was wir hier lesen, ist die Erfüllung dieser Prophetie. Maria bekommt einen Sohn. Jesus wird durch den Heiligen Geist und Maria geboren, die Jungfrauengeburt, aus Gottes Willen und Marias Zustimmung. So, das muss ich auch noch eben lesen, das habe ich nicht in meinem Skript, aber das steht in Lukas 1, Vers 38. Da ist der Engel, der geht zu Maria und sagt ihm, du wirst schwanger werden und so weiter. Und Maria antwortet dann, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Das heißt, das ist Marias aktive Zustimmung. Und ich sehe das auch so als Bild für jeden Menschen. Gott sagt schon mal, Gott, das haben wir gesehen, Gott sagt, ich will. Ich möchte bei dir was verändern. Ich will. Und Maria sagt, okay, es geschieht, wie du das vorhast, wie du das geplant hast, mach das so. Und ich glaube, ihr war auch wirklich bewusst, es kostet was. Sie wusste nicht, was wird mein Verlobter dazu sagen, wenn ich auf einmal schwanger bin. Der weiß einfach nichts. Ich werde eine in der Zeit unverheiratete Frau sein, die schwanger ist. Man wird mich ächten, wie wird die Zukunft aussehen. Es waren so viele ungewisse Sachen da. Und die Maria sagt, ich will. Und ich glaube, das ist ein Bild auf jeden Einzelnen von uns. Gott möchte mich verändern. Und wenn ich sage, ja, Herr, ich will, dann kommt Jesus in mir. Das ist ein Bild, so wie Jesus in den Maria gekommen ist, weil sie gesagt hat, ich will. Weil Gott will sowieso, das hat er verbrieft. Gott will sowieso, aber wenn ich sage, ich will auch, dann kommt das zusammen. Und dann kommt Jesus in mir und verändert mein Leben. Und dann setzt er sich auf meinen Thron, was die viel, viel bessere Alternative ist für mich als Leben. Das ist das viel bessere Leben. Aber wir sind noch bei der Planung. Ich möchte nochmal zurückgehen zum 1. Mose 3 und zwar Vers 15, also ein paar Verse später als das, was ich eben gelesen habe. Da kommt nochmal ein Ich will. Da sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen. Gott möchte Feindschaft setzen. Zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Pferde stechen. Gott will Feindschaft setzen. Da geht es gegen Gut, gegen Böse. Jesus gegen Satan, so möchte ich es vielleicht mal ausdrücken. Ich möchte Feindschaft setzen. Und ich habe mich gefragt, Gott ist ein Gott der Liebe. Wieso will er Feindschaft setzen? Und ich glaube, dass Gott Feindschaft setzen möchte, damit sich das Gute nicht mit dem Bösen vermischt. Das Böse bleibt böse und das Gute muss gut bleiben. Das ist wichtig. Gott bleibt gut. Immer. Und er möchte dieses Gute auch in unser Leben hinein verfrachten. Und er möchte eine Trennung haben zwischen Guten und Bösen. Und das ist der tägliche Kampf, den wir kämpfen. Ich möchte natürlich immer, dass mein Ego auf meinen bequemen Sessel sitzt. Und Gott möchte, nein, das ist nicht gut. Ich möchte gern, dass das Gute auf deinem Thron sitzt. Stellvertretend durch Jesus. Ich möchte gerne auf dem Platz, auf dem Thron meines Lebens sitzen, damit er diese Dinge, damit er mein Leben vernünftig lenken kann und leiten kann. Ich möchte nicht, dass das Böse mit dem Guten vermischt wird. Ich will Feindschaft setzen. Das Gute muss gut bleiben. Das ist Gott ganz wichtig. Es gibt ungefähr 300, habe ich gelesen, 300 Prophetien über Jesu erstes Kommen und Leben. 300 Prophetien. Das gibt es in keinem Buch, in keiner Bildung auf dieser Welt. Da ist die Bibel wirklich einzigartig. Absolut. Und diese 300 Prophetien sind alle erfüllt worden. Das ist eine Quote von 100%. Das ist nicht vage. Das ist eine Punktlandung. 100%. Auf Gottes Wort können wir uns 100%ig verlassen. Es ist verbrieft. Es gibt noch viele Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Aber hey, wir haben gute Chancen, dass es eintritt. Halleluja. Eine Erfolgsquote von 100%. Ich gehe mal so ein paar Sachen eben durch, damit man so ungefähr weiß, wovon ich rede. Jungfrauengeburt haben wir eben schon gesagt, Jesaja vor 700 Jahren. In Psalm 69, 8 bis 10 geht es um die Ablehnung durch sein Volk, also Jesus wird abgelehnt durch sein Volk. Jesaja 50, Vers 6, Jesus wird geschlagen. Ist prophezeit worden, Jesaja 53, 2 bis 5, da wird über Tod und Leiden Jesu gesprochen. Jesaja 53, 10 bis 12, da wird über die Auferstehung Jesu gesprochen. Alles prophezeit, alles erfüllt. Gottes Plan ist von Anfang an geplant und wird fristgemäß umgesetzt. bis zum Schluss. Wenn Gott sagt, ich will. Er sagt, ich will. Kommen wir zur Finanzierung. Wer bezahlt dann das Ganze? Wer bezahlt Gottes Bauvorhaben, Gottes Plan? Jesus hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Er hat die volle Rechnung beglichen. Er hat alles bezahlt. Wir brauchen nichts mehr bezahlen. Alles getan. Alles getan. In 1. Petrus 2,24 heißt es, Jesus hat unsere Sünde selbst hinauf ans Kreuz getragen und bezahlt. Gott sagt, ich will. Und Jesus ist treu bis in den Tod. Das ist die Rettung. Gott sagt, ich will euch retten und sendet seinen Sohn. Gebt ihn ans Kreuz. Ich glaube, was Schwierigeres kann man als Vater nicht erleiden, dass der eigene Sohn, das eigene Kind stirbt, obschon nichts getan hat für andere. Ich glaube, das ist so ein hoher Preis, den kann man sich nicht vorstellen. Aber Gott hat ihn bezahlt und Jesus hat sein Ja dazu gegeben. Er ist seinem Vater treu geblieben, bis in den Tod und darüber hinaus. Zu 4, das ist der Zeitplan, den Gott erstellt. Er steht in Prediger 3, 1 bis 8, das brauchen wir lesen. Es steht, alles hat seine Zeit. Das ist Gottes Zeit. Das ist der Zeitplan, liegt in Gottes Händen. Und auch die Fertigstellung. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, zum zweiten Mal. Es steht in Gottes Hand. Er kennt den ganzen Zeitablauf. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er überblickt alles. Das ist die Allmacht Gottes. Er hat die Fäden in der Hand. Die Bibel steht, ihr kennt weder Zeit noch Stunde. Und das stimmt. Aber wir wissen, dass es passieren wird. Weil wir prophetische Rede haben, verbriefte prophetische Rede im Wort Gottes, wo wir uns darauf stellen können und wo wir uns darauf verlassen können. Und das wird fristgerecht passieren. Es wird es nicht hinauszögern. Er möchte gerne, dass wir in diesen Plan mitleben, dass wir ihn füllen. Dann kommen wir zum ersten Spatenstich. Die Planung ist abgeschlossen. Wir haben gelesen, was alles so passieren soll. Wir werden nachher auch noch ein paar Stellen haben, wo noch was gesagt wird über die Zukunft. Aber jetzt ist erstmal so der Beginn des Baus. Da sind wir bei Weihnachten. Das ist eigentlich Weihnachten, Jesu Geburt. Das ist der Heilsplan Gottes für die Menschen, geht in Erfüllung. Das ist so der erste Spatenstich. Ich möchte in Jesaja 9, in Verse 5 bis 6 lesen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält. Ewig Vater, Friede führst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende habe, kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches will tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist die Prophetie, das wird über Jesus gesagt. Euch ist ein Kind geboren und ein Sohn ist euch gegeben. Ganz Mensch und ganz Gott. Die Erfüllung lesen wir im Lukas-Evangelium, Lukas-Evangelium 2, damit die Verse 6 bis 14 vorlesen. Das ist so die Weihnachtsgeschichte. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, wie man das mit einem Kind macht. Ein Kind ist euch geboren. Und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Herr und die Engel und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. In euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ganz hilflos. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die loben Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dieser Auflauf von den himmlischen Heerscharen, das beweist, das ist der König, Gottes Sohn. Ein Sohn ist euch geboren. Wir haben einmal in Windeln gewickelt und einmal die Engelsheerscharen, die über den Sohn Lobpreis machen, sage ich mal. Das ist die Erfüllung. Also 700 Jahre vorher angekündigt und dann ist die Erfüllung. Große Freude, Jesu wird, die Umsetzung beginnt durch Jesu Geburt. Das Ganze fängt jetzt an, sich zu entwickeln. Hirten und Engel als Zeitzeugen, das ist so, wäre so vielleicht vergleichbar mit der Presse, ja, die jetzt Fotos macht und so weiter und Berichterstattung wird da gemacht, die Hirten tragen das in die Welt hinaus. Da ist was passiert. Haben wir gesagt, und sehen, die können uns gar nicht erklären. Da war ein Engel, keine Außerirdischen, da waren Engel des Herrn. Die haben uns verkündet, der König ist geboren. Darauf hat der ganze Himmel gewartet und die Menschen, die das Wort Gottes studiert haben, haben gesagt, da ist ein Punkt, da wird der Heiland kommen, das steht in der Schrift. Und auch heute gibt es noch Menschen, die in der Schrift forschen und sagen, da gibt es noch mehrere Punkte in dem Heilsplan Gottes, die sich erfüllen müssen. Und wir werden auch noch einiges erleben, da bin ich mir ganz sicher. Weihnachten ist die Erinnerung am ersten Spatenstich Gottes vor 2000 Jahren. Das ist für mich Weihnachten. Es beginnt. Jetzt kommt die Arbeitsphase zu Punkt 6. Das ist Gemeindebau. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, Reich Gottes bauen und einen zweiten Punkt, Heiligung meines Lebensziels, treu sein. Diese beiden Punkte, Gemeindebau und für mich selber besorgen, meinen Lebensstil Gott anpassen. In Matthäus 28, 18 bis 20 lesen wir dazu: Und Jesus, also bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein prophetisches Wort. Ich bin bei euch alle Tage bis an den Ende. Und das ist so. Darauf dürfen wir uns verlassen. Auftrag und Hilfe. Es ist noch nicht das Ende, noch sind wir in der Arbeitsphase. Dann kommen wir zu der Fertigstellung. Ich habe auch nur noch eine Bibelstelle. Da kommt noch einiges, was uns vorausgesagt wurde. Da kommt nochmal die Entrückung, wenn die Heiligen dem Herrn Jesus im Himmel entgegengerückt werden. Dann kommt noch das tausendjährige Friedensreich, Gerichte werden kommen und so weiter. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber ich möchte auch den Endpunkt nochmal kommen. Das kann man übrigens gut nachlesen, Offenbarung, Kapitel 19, 20, 21. Wenn ihr das mal durchliest, dann wisst ihr ungefähr, was da alles kommt. Also das ist noch nicht zu Ende, das Ganze. Noch haben wir die paradiesischen Zustände, oder dort die paradiesischen Zustände, dass die Sünde komplett ausgeschlossen ist. Das ist noch nicht passiert. Gottes Heilsplan ist noch nicht zu Ende. Auch nicht mit Jesu Wiederkommen. Da passiert noch was. Möchte ich jetzt als letztes lesen, Offenbarung 21, 1 bis 7. Da geht es um das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott betont das nochmal, sie sind wahrhaftig und gewiss. Eine Garantie Gottes liegt darauf. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Fertig. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ehren. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist eine Bibelstelle für die, sind für die bestimmt, die Gott vertrauen und ihm treu bleiben. Für diese Menschengruppe ist es das. Die ihr Leben Gott geben. Gott einladen in ihrem Leben. So wie die Maria gesagt hat, hey, das ist ein gutes Konzept, mach das mit mir. Das ist in Ordnung. Ich vertraue dir. Und wenn du das machst in deinem Leben, dann gehörst du genau zu dieser Gruppe Menschen, die das alles erleben will. Und wir sagen, okay, das ist jetzt noch das tausendjährige Friedensreich, die tausend Jahre. Nein, das werden wir erleben. Weil wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Und wenn du stirbst, dann stirbt das, was du jetzt hier siehst, das stirbt. Aber nicht dein Geist, nicht deine Seele. Das wird nicht stimmen, das wird ewig leben bei Gott. Und das wird wunderbar sein. Gott sagt, es ist geschehen. Das Vorhaben ist umgesetzt. Jesus ist unsere Zukunft und ist unsere Hoffnung. Darauf basiert alles. Mit Weihnachten, mit Jesu Geburt fängt es an, vor 2000 Jahren. Das ist die Frohe Botschaft. Gott sagt, ich will.